Bledsoe, Mai 1455. »Na warte, Warringham, das zahle ich dir heim, du hinterhältiger Schuft«, knurrte Edmund Tudor, der junge Earl of Richmond, und rieb sich die Stirn, wo bereits eine Beule sichtbar wurde. »Was kann ich dafür, wenn du zu langsam bist und den Kopf dahin hältst, wo dein Schläger sein sollte?«, konterte Julian unbekümmert. »Zu langsam? Das werden wir ja sehen.« Edmund hob den Ball aus dem kurz geschnittenen Gras auf. Krachend prallte sein Aufschlag gegen die linke Wand des Tennishofs, ehe er in Julians Hälfte landete. Mit flinken blauen Augen verfolgte der junge Warringham die Flugbahn, um den Effet des Balls vorauszuahnen, und er verschätzte sich nicht. Er holte genau im richtigen Moment aus, schlug den Ball übers Netz und gegen die rechte Wand in Edmunds Hälfte. Sie spielten konzentriert und schweigend. Bald glänzten die Gesichter der Spieler, denn es war ein warmer Frühsommertag. Aber sie hörten erst auf, als Edmund seine Revanche bekommen und gewonnen hatte. Feierlich schüttelten sie sich über das Netz hinweg die Hand und schlenderten dann aus dem Tennishof zurück in den Garten. Dort saß im Schatten einer Silberbirke ein sehr zierliches Mädchen auf einer nachtblauen Samtdecke, den Kopf über ein Buch auf ihren angezogenen Knien gebeugt. Sie trug das dunkle, glatte Haar offen. Ohne aufzuschauen, sagte sie, »Seht nur, was ich für euch habe, Gentlemen!« Die beiden Männer entdeckten zwei gut gefüllte Krüge auf einem hölzernen Tablett und setzten sich zu ihr. »Was würde nur aus uns, wenn du nicht für uns sorgtest, Megan?« bemerkte Julian lächelnd. Er nahm einen der Becher und stieß dann damit gegen Edmunds. »Auf deinen teuer erkauften Sieg, mein Lord! Wenn man deine Stirn ansieht, könnte man dich beinahe für ein Einhorn halten.« Die 12-jährige Lady Margaret hob endlich den Kopf. »Hat es wieder einmal Blessuren gegeben?« spöttelte sie. Edmund Tudor warf seinem Freund einen wütenden Blick zu. Margaret Biffert, die vielleicht reichste Erbin Englands, war sein Mündel. König Henry, Edmunds Halbbruder, hatte ihm die Vormundschaft übertragen, damit er Margarets Wohl in sicheren Händen wusste. Was niemand bei Hofe ahnte, war, dass Edmund ein wenig mehr als fürsorgliche Freundschaft für sein Mündel empfand. Julian war ihm auf die Schliche gekommen, aber sie hatten nie offen darüber gesprochen. Mehr als Träumerei konnte Edmunds Zuneigung für sein Mündel ohnehin nicht sein. Denn Megan, wie die junge Lady Margaret allgemein genannt wurde, war mit John de la Pole, dem Duke of Suffolk, verlobt. »Was liest du denn da schon wieder, Cousinchen?« fragte Julian. Wortlos drehte Megan ihr Buch um und hielt es ihm hin. »Oh, Heiligengeschichten«, bemerkte er, »wie erbaulich.« »Ja, das sind sie.« Megan sagte es ohne jeden missionarischen Eifer. Julian wusste, dass seine Cousine selten das Bedürfnis verspürte, andere zum Studium der Bücher zu bekehren, die sie so schätzte. »Und welchen Heiligen hast du dir heute vorgenommen?« »Nikolaus von Myra. Er beschäftigt mich schon eine Weile.« Julian verzog angewidert das Gesicht. »Ich erinnere mich. Lauter grässliche Geschichten. Irgendetwas von drei Knaben in einem Pökelfass, die der Metzger zerstückelt hatte, um Wurst aus ihnen zu machen.«
»Das sieht dir wieder ähnlich. Du erinnerst dich nur an die bluttriefenden Geschichten. St. Nikolaus hat die Knaben indes wieder zusammengesetzt und zum Leben erweckt. Aber es stimmt schon, er war ein seltsamer Heiliger. Grausam und gütig zugleich. Ich werde nicht so recht aus ihm klug.«
»Was schaust du mich so seltsam an, Edmund Tudor?«
machte er zerstreut, anscheinend ganz in die Betrachtung ihres halbkindlichen, halbfraulichen Gesichts vertieft.
»Oh, nichts.«
»In der Abtei von Northampton haben sie ein Wandgemälde des heiligen Nikolaus. Ob du nächste Woche einmal mit mir hinreiten würdest, Edmund?« »Ich meine natürlich nur, wenn du Zeit hast«, bat Megan. Edmund schüttelte bedauernd den Kopf. »Nächste Woche muss ich nach Monmouth. Der König wünscht, dass ich seine Burgen jenseits der Grenze inspiziere, denn er fürchtet, wenn York sich wirklich erhebt, könnte Wales ihm wie eine reife Frucht in die Hand fallen.« Er tippte Julian an die Brust. »Ich hab mir gedacht, ich nehme dich mit.« Julian zuckte die Schultern.
»Was immer du wünschst, my Lord.«
Offiziell stand er in Edmunds Diensten. Sein Freund war zwar selbst erst Mitte 20, aber mündig und hatte ihm somit Zuflucht gewähren können, nachdem Julian sein Zuhause in Warringham so überstürzt hatte verlassen müssen.
»Denkst du, es gibt noch was anderes als dünnes Bier, Megan?«
fragte der junge Worringham und streckte sich im Gras aus.
»Noch nicht Mittag und schon willst du dich betrinken?«
»Noch nicht Mittag und schon willst du mir eine Predigt halten?« Megan und Edmund lachten. Dann beschirmte das junge Mädchen die braunen Augen mit der Hand und schaute zum Tor hinüber.
»Da kommt Besuch. Dein Vater«, sagte sie zu ihrem Vormund. »Und deine Mutter, Julian. Und Blanche. Wie wunderbar!«
Owen Tudor half erst Lady Juliana, dann Blanche aus dem Sattel. Er reichte jeder der Damen einen Arm und führte sie auf die kleine Gruppe zu, die ihnen entgegenging. Julian sah seiner Mutter in die Augen und hatte mit einem Mal das Gefühl, ein heißer Ziegel liege in seinem Magen. Blanche schlang die Arme um seinen Hals und er spürte ihre Tränen auf der Haut.
»Vater?«
Seine Stimme kam ihm selbst fremd vor, sie klang zu rau. Blanche nickte und schluchzte wie ein verlorenes Kind. Seine Brust zog sich zusammen. Es war Mitgefühl für den Kummer seiner Zwillingsschwester, Mitgefühl für seine Mutter vielleicht, aber nichts sonst, schärfte er sich ein. Mit leicht verengten Augen sah er über Blanches Schulter zu Tudor. »Ich hoffe, ihr erwartet nicht, dass ich Trauer heuchle, Sir.« Niemand antwortete. Und Julian fragte sich, wie es kam, dass er sich mit einem Mal so allein fühlte.